im Podcast. Paulus schreibt an die Philipper. Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Paulus ist so in der späteren Hälfte seines Lebens, um nicht zu sagen, also altersmäßig schon ziemlich gegen Ende seines Lebens. Dort schreibt er: Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe, denn Christus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Okay. Ich möchte zu Anfang beten. Jesus, hilf uns zu verstehen, was Paulus hier schreibt. Hilf uns zu spüren, wovon er redet, wenn er sagt, dass es besser ist, bei dir zu sein, als auf dieser Erde, umgeben von all dem Krempel, den wir so hier haben. Hilf uns, das zu begreifen. Segne auch dieses Wort und mach du es lebendig. Denn Jesus, du bist derjenige, der das Wort lebendig macht. Du bist derjenige, der in unserem Herzen Glaube daraus hervorrufen kann. Und wenn wir Glauben haben, dann werden wir stark und dann können wir eines Tages mit und bei dir sein. Danke dir dafür. Paulus, er spricht davon, dass er eigentlich hier auf dieser Erde dazu da ist, mit seinem Leben, dass einer geehrt wird. Und wer geehrt wird? Christus. Er sagt, darum geht es. Das ist alles, worum es hier geht. Und das Ziel in unserem Leben ist nicht, dass wir Sauerstoff verbrauchen. Das Ziel ist nicht, dass wir Autos fahren oder dass wir eine Wohnung abnutzen oder dass wir Dreck verursachen oder Dreck wegräumen. Das ist nicht das Ziel. Dein Leben ist dazu da, einem Ehre zu machen. Gott hat dich dazu geschaffen, hat dich entwickelt, hat dich ausgedacht, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Persönlichkeiten, mit einem Ziel. Und das Ziel davon ist, dass du ihm Ehre machst. Früher hat man vielleicht gesagt, man setzt Kinder in die Welt und arbeitet an denen, dass die gut werden, dass die Eltern Ehre machen. Ja, oder zumindest keine Schande. Aber Jesus sagt, hey, ich habe dich kreiert, damit du mir Ehre machst, damit du mich lobst, damit du mich groß machst. Und Jesus, er bekommt Ehre, ohne eingebildet zu werden, ohne zu sündigen, ohne das. Das kriegen wir wieder nicht so hin, gell? Da merken wir, da gibt es Unterschiede zwischen ihm und uns. Paulus, dieser Paulus, er sagt von seinem Leben, er will sein ganzes Leben auf diese Beziehung zu Jesus ausrichten. Er will alles tun und alles lassen, um Jesus zu gefallen. Er will alles tun, um Jesus ins Gute statt ins Schlechte Licht zu stellen. Und er sagt, alles in seinem Leben wird daran gemessen, ob Gott groß gemacht wird oder nicht. Früher hatte man so Bändchen an, vielleicht kennen manche das von euch, ist beim Alpha, so what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Genau, die sind cool. Aber sich nicht nur zu fragen, was würde Jesus tun, sondern sich zu fragen, das, was ich gerade vorhabe zu tun, ehrt das Jesus? Das, was ich gerade vorhabe zu tun, macht es Gott groß? Wie ich meine Steuererklärung mache, macht es Gott groß? Wie ich lebe, mit wem ich zusammenlebe, wie die Art, wie wir zusammenleben, macht das Gott groß? Die Art, wie ich die Kinder erziehe, macht das Gott groß? Die Art, wie ich meinen Arbeitsplatz verlasse, wie ich meine Arbeit mache, macht das Gott groß? Die Art, wie wir Familienfeste feiern, macht das Gott groß? Die Art, wie ich mit meinem Partner rede, streite, wie wir wieder zueinander kommen, macht das Gott groß? Die Art, wie ich die Frau beim Bäcker behandle, oder die Frau an der Kasse behandle, oder wie ich den Handwerker behandle, macht das Gott groß? Die Art, wie ich über jemanden rede, der mich gerade geärgert hat, macht das Gott groß? Ich war gestern mit jemandem, sagen wir mal, im Gespräch. Und ich hatte die Person nicht vor Augen gehabt. Und die Person hat mich so aufgeregt. Und ich habe dann so eine WhatsApp geschrieben. Und zum Glück kam ich am Ende zum Entschluss, diese WhatsApp zu löschen. Weil ich gemerkt habe, hey, damit mache ich niemanden groß. Damit mache ich mich nicht groß, damit mache ich die andere Person nicht groß. Ich mache zwar meiner Wut, die bestimmt gerade sich berechtigt anfühlt, Luft. Aber Gott mache ich damit nicht groß. Die Person, der helfe ich eigentlich auch nicht. Außer, dass die weiß, dass ich auch mal wütend werden kann. Aber ob sie das unbedingt jetzt wissen muss. Ja, wie machen wir das? Wie klären wir Nachbarschaftsstreit? Macht das Jesus groß? Die Art, wie wir es machen. Das ist schon krass, was Paulus hier sagt. Er sagt, alles in meinem Leben soll Jesus groß machen. Nicht Gott, irgendjemand, irgendeine Gottheit, irgendwas. Nein, Jesus. Macht das Jesus groß. Jesus, er ist an diesem Kreuz für mich und für dich verreckt, Leute. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, wir wollen sauber sein, wir wollen sauber erscheinen, wir sagen im Deutschen, wir wollen eine saubere Weste haben. Manche wollen sie nach außen, andere sogar nach innen. Dass nicht nur der Lack gut aussieht, sondern dass das Innere auch ist. Und weißt du was, ich diese Woche so mir klar geworden ist, egal wie viel ich putze, mein Herz kann ich nicht sauber machen. Und du auch nicht. Egal wie viel wir putzen, egal wie viel wir versuchen, einen guten Anschein nach außen zu machen, wir können uns innerlich nicht sauber machen. Es muss ein Hörer kommen, der uns sauber machen kann. Jesus Christus hat gesagt, ich komme zu euch und ich mache euch sauber. Ich kann dein Herz reinmachen, ich kann dein Herz wieder gesund machen, ich kann dich heilen. Das können wir nicht. Normalerweise, wenn wir auf die Welt kommen, sollten unsere Eltern uns mit Liebe umgeben. Sollten unsere Eltern uns in unserer Persönlichkeit stark machen. Sollten unsere Eltern die Liebe Jesu reflektieren und uns so lieben, wie Gott uns geliebt hat. Ich kann euch verraten, egal wie gute Eltern ihr wart, ihr werdet versagt haben, weil so gut wie Jesus ist keiner. Und manche Eltern haben ganz viel versagt und haben ganz viele Wunden den Kindern hinterlassen. Und die Kinder schleppen diese Wunden mit sich, manchmal auch ins hohe Alter und manche bis ins Grab. Aber Leute, dieser Jesus ist auch genau dafür gestorben, dass das geheilt wird, dass das voll, dass das aufgefüllt wird. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir müssen nicht mit diesen Schäden umherlaufen, sondern es gibt diesen Jesus, der unsere Persönlichkeit, unser Herz, unsere Seele gesund lieben will und kann. Das weiß da draußen so gut wie keiner. Der Arzt, der gibt dir Tabletten, andere geben dir Therapien, du kannst dich auch mit irgendwelchem Zeug ablenken, mit Gütern, mit Besitz, mit Action, mit Sport, mit Wandern, ist alles Ablenkung. Am Ende des Tages bist du auch müde. Aber dich wirklich innerlich erfüllen. Dieser Paulus, der sitzt in einem Gefängnis, dem geht es bestimmt körperlich schlecht. Wie kann das sein, dass dein innerer Zustand von seinem äußeren Zustand entkoppelt ist? Kann mir das jemand erklären? So oft ist unser innerer Zustand und unser äußerer Zustand gekoppelt. Wir stehen auf, der Rücken tut uns weh, innerlich ist der Tag gelaufen. Es fällt uns sehr schwer, gut drauf zu sein. Irgendjemand da, ja, der das nachvollziehen kann? Also so als Eltern, so 3-4 Stunden Schlaf auf Dauer, da hat man ganz besonderen Umgangston miteinander. Was nur weise ist zu sagen, du, geh lieber schlafen und ich passe auf die Kinder auf, weil das hilft uns allen. Dieser Paulus, der ist entkoppelt. Das lässt mir keine Ruhe. Der hat es geschafft, so entkoppelt zu sein. Der sitzt im Gefängnis, der ist angekettet. Seine Wunden, die eitern, das Essen ist voller Maden. Da, wo er drauf liegt, ist Stroh und Kot und sonst irgendetwas. Die Leute links und rechts sind laut. Das sind richtige Verbrecher, nicht so wie er. Die Wachleute, mit denen er jeden Tag zu tun hat, die sind nicht nett zu ihm. Und dann schreibt er den Philipperbrief. Und Philipperbrief ist so ein Brief wie: Freut euch abermals, ich sage euch, freut euch. Leute, der ist entkoppelt. Und so oft merke ich, hey, wir sind gekoppelt. Ich habe gestern auch beim Seniorenvormittag dieses Zeugnis erzählt, das lässt mich nicht in Ruhe. Es waren aus Südkorea, ich kann den Bericht euch mal raussuchen, Missionare in Afghanistan. Das waren Christen aus Gemeinden in Südkorea, die sind dort drüben gefahren und haben versucht, dort die Menschen zu missionieren, ihnen von Jesus zu erzählen. Und sie sind in die Hände der Islamisten gekommen, als Gruppe. Da waren Pastoren, da waren Älteste, da waren normale Gemeindeschaffer, alle. Und es war klar, dass sie getrennt werden. Und was haben diese Leute gemacht? Die hatten eine Bibel dabei und blöderweise hatten sie nur eine Bibel dabei. Also kamen sie auf diese glorreiche Idee, sie teilen, wie das Abendmahl, die Bibel, zerteilen sie, damit jeder was hat. Sie haben den Leib quasi für sich geteilt. Ey, wie viele Bibeln habe ich zu Hause stehen, nur zum Lesen komme ich nicht, ja? Ey, die hatten eine. Und die waren dann auch nicht wählerisch, verstehst du? Die haben gesagt, das ist das Wort Gottes, Hauptsache ich kriege ein bisschen was. Ich weiß nicht, wo ich damit lande, aber die haben sich die Seiten rausgerissen und untereinander wie das Abendmahl geteilt. Heute werden wir auch das Abendmahl feiern. Die haben das Wort untereinander gebrochen. Und die wussten nicht, wo sie hinkommen, sie wussten nur, sie werden getrennt. Und dann haben diese Islamisten, ich versuche das kurz zu machen, damit es nicht so emotional ist, die haben gesagt, wer von euch will zuerst erschossen werden? Und dann haben die einen sich gemeldet, ich. Dann haben andere widersprochen, gesagt, nein, ich bin Gemeindeältester, du bist kein Gemeindeältester, ich zuerst. Dann haben die anderen sich gemeldet und widersprochen, nein, du bist nur Gemeindeältester, ich bin Pastor, ich zuerst. Also, wenn du in diese Art von Kompetenz reinkommst, ja, in diese Art von, wer zuerst, wir streiten manchmal, wer den Boden putzen soll oder so, ja, da ist die Frage, wer zuerst, die haben sich darum gestritten, wer zuerst die Kugel nimmt. Das ist für uns so schwer vorzustellen, aber die haben sich darum gestritten und die Ersten haben sie geschafft zu exekutieren, dann haben sie die getrennt und dann, so der Bericht, gab es natürlich internationale Verhandler. Ich glaube, die Amerikaner haben sich eingeschaltet mit ordentlich Geld und haben die freigekauft. Vermutlich auch Christen, amerikanische Christen, haben da eine große Aktion gemacht und es ist nicht offiziell über die Behörden gegangen, aber inoffiziell mit genug Geld haben sie die auch wiederum freigekriegt. Und diese Männer kamen frei und die kamen wieder zurück mit dem Flugzeug in ihr Land, die kamen wieder zurück in ihre Familien, Gemeinden, Halleluja, alle haben es gefeiert. 2-3 Jahre später haben diese Menschen sich getroffen, so wieder vereinigt. Den meisten war eine Frage auf den Lippen. Die Frage war, sehnst du dich nicht zurück, wieder dort zu sein? Also, die haben sich alle gegenseitig angeschaut und haben gesagt, hey Leute, wir sind in Freiheit. Wir haben keine Verfolgung mehr. Wir sind bei unseren Familien, wir sind bei unseren Gemeinden. Wir haben jeden Tag 3 Mahlzeiten. Und alle 3 haben gesagt, als wir dort waren, in diesen Zellen, mit dem Wort Gottes, Jesus war da. Wir waren nicht alleine. Der war leibhaftig neben uns, so wie Jesus da auferstanden. Der war neben uns, der war so da. Wir hatten so eine Sicherheit, wir hatten so eine Gegenwart. Die Zweifel waren nicht da. Ich sage, es ist total schön, wieder zu Hause sein, aber eigentlich, jeder von uns sehnt sich danach. Jeder hat es freiwillig gesagt, wir wären lieber wieder dort. Weil diese Nähe mit Gott, die war so, die konnte uns keiner nehmen. Ich denke an den Stephanus im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Die Bibel berichtet uns, die haben den Kerl gesteinigt. Und während sie ihn steinigen, sieht er den Himmel offen und betet für die Leute, die ihn steinigen. Leute, das ist eine andere Dimension. Die ist schwer zu erzeugen und es ist auch nicht unsere Aufgabe, sie zu erzeugen künstlich. Ich will nur sagen, wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir in der Verfolgung sind und an Jesus festhalten, weil er wird da sein und er wird unsere Hand festhalten und es wird ein fester Händedruck sein, der keine Zweifel übrig lässt. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, dieser Paulus, der hat so oft Gefängnis erlebt, der hat so oft diese, weißt du, da kommt der Aufseher an die Tür und klopft und du weißt nicht, kriegst du das Essen oder kriegst du die Kugel? Führt er dich ab? Ihr könnt zum Beispiel Bonhoeffer, einer, der hier was Ähnliches erlebt hat, seine Tagebücher, das nachlesen, wie der das beschreibt. Krass. Wie er beschreibt, dass die Leute zum Glauben gekommen sind im deutschen Gefängnis, weil sie ihn gehört haben, wie er für die Wärter betet. Und vor seiner Hinrichtung hat er auch für die Leute gebetet, die ihn hinrichten werden. Weißt du, das ist so. Naja gut, und dann gibt es bestimmte Parteien, die heute ins KZ gehen und behaupten, das jetzt alles nicht gegeben. Ey, da dreht man sich den Magen um, aber Notiz am Rande. Hey, dieser Paulus, der hat so oft diese Nahtodgeschichten erlebt, diese Nahtoderfahrung erlebt, der hat diesen Jesus immer wieder so präsent gespürt und wusste, dass er am Ende diese Aussage treffen kann, und nehmt das bitte ernst, dass er sagt, zu sterben und bei Christus zu sein, ich sehne mich danach, dass wir gewinnen. Der ist nicht lebensmüde im Sinne von, er findet alles doof hier. Sondern er hat den wahren Christus. Er ist dem nahe gekommen. Er ist den wahren Christus, den wir auch eines Tages vor ihm stehen werden. Und entweder gehören wir zu ihm oder er sagt, ich kenne dich nicht. Dieser Christus, er sagt, hey, wenn du zu ihm gehörst und du begegnest ihm, dann ist es eine herrliche Begegnung. Wenn du aber nicht zu ihm gehörst und du begegnest ihm, dann kannst du dich fragen, hey, wie konnte ich nur? Wie konnte ich das verpasst haben? Wie konnte ich so abgelenkt sein? Wie konnte ich auf alles möglich geachtet haben, aber das übersehen haben? Und dann spricht er davon, ich bleibe noch hier, damit ihr Freude erleben könnt. Freude, es ist nicht die Freude, ein gutes Stück Kuchen gegessen zu haben. Es ist auch eine Freude. Oder eine gute Massage bekommen zu haben, der Körper ist entspannt, ist auch eine Freude. Ich glaube, da redet von einer anderen Freude. Dieses nah an Gott zu sein, dieses Gott erleben, diesen Trost, diese Sicherheit. Ich vergleiche das so, wie wenn ein Kind von der Mutter gehasst wird. Oder wenn das Kind vielleicht 2 Wochen auf Klassenfahrt war und dann kommt es nach Hause und die Eltern zerdrücken es halb und freuen sich, dass der Junge wieder da ist. Es ist eine Freude. Und das nochmal x-mal potenziert. Es ist die Freude des Nachhausekommens. Der Sohn, der verloren ist und der zurückkommt. Paulus hat dieses Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Paulus hat dieses Ziel, von Jesus verändert zu werden. Und hey, haben wir dieses Ziel. Die Bibel spricht von Heiligung. Dinge tun und andere Dinge lassen. Sich bewusst werden, Jesus, ich will dir gefallen. Und das kann man so gut vergleichen, wenn man jemanden heiratet. Hey, da gibt es Männer, die fangen an, Salat zu essen mittags, ja, und sich Hände zu waschen vorher und den Nachtisch nicht vorher aufzuessen. Und das hält so 1-2 Jahre in den meisten Fällen. Die sich bemühen, hey, das ist dieses dem anderen gefallen wollen, gell? Da geht man zum Friseur, man rasiert sich, man kauft sich seit langem wieder ein Deo. All das, man gibt sich Mühe für den anderen. Der ist einem was wert, weißt du, man will einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann sagt die Frau auch noch, du, die Socken, die gehören aber dahin. Und ja, ja, und man will ja, man ist ja willig. Und dann merkt man, da kommt wieder der Alltag und da lässt man wieder Sachen liegen und das macht den anderen wieder traurig und sagt man, okay, ich will mir wieder Mühe geben. Oder du bist vielleicht zu jemandem zu Besuch, mal von Hochzeit und Heirat mal weg. Du bist bei jemandem zu Besuch und du merkst, es tut dir gut, bei der Person zu sein. Und du merkst aber, bei dir zu Hause gibt es gewisse Regeln. Vielleicht, dass du die Schuhe ausziehst oder dass du dir erst die Hände wäschst, bevor du an den Tisch gehst, was auch immer. Aber du magst diese Leute und du bist gerne bei denen eingeladen. Und dann passt du dich halt an, weil du die Gemeinschaft mit ihnen haben möchtest, weil es so nette Menschen sind, weil es dir so gut tut. Und genauso bei Jesus sagt, hey, wenn du bei mir sein willst, dann veränder dich, dann komm und lass dich von mir waschen. Ich frage mich manchmal, wie Jesus es mit uns Menschen ausgehalten hat. Hey, wenn du den Himmel hast, ganz ehrlich, wenn du im Himmel gewohnt bist, dann ist das doch alles hier Dreck. Und dann kennst du noch die Gedanken der Menschen, dann kennst du noch ihre bösen Absichten und du siehst das, wie auf der Wand gemalt. Und dieser Jesus sagt, hey, für euch sterbe ich, dich liebe ich, für dich gebe ich das alles und wenn es nur du alleine wärst, würde ich auch sterben. Sag ich, Jesus, bist du blind oder verliebt? Was davon ist es? Wie groß muss deine Liebe sein? Dieser Jesus, der sagt, ich teile mich, ich zerteile meinen Körper, ich lasse mein Blut, ja. Wenn das Blut weg ist, ist das Leben vorbei. Also das Bein kann man sich brechen und dann lebt man ja noch, aber wenn das Blut mal weg ist, ist es weg. Da ist der Mensch tot. Wo Jesus sagt, ich gebe mein Blut, damit ihr lebt. Ich gebe mein Blut, damit du rein wirst. Warum gab es im Himmel kein Reinigungsmittel, das unser Herzen hätte sauber machen können? Weißt du, so ein Zauberpulver oder sowas. Warum muss das Blut von dem Sohn Gottes sein? Schon krass, danach ist finito, Ende. Gott hat sich das mehr wie etwas kosten lassen, Leute. Also wenn ich mir vorstellen würde, eins meinen Kindern würde was passieren und ich würde gefragt werden, mein Blut zu geben, weil es zu wenig Blut gibt und so, würde ich wahrscheinlich gar nicht zögern. Organspende ist schon schwieriger, gell? So, aber wenn Jesus sagt, hey, ich gebe für diese Leute mein Blut und dann auch noch für die, die ihn gekreuzigt haben, genauso für die, die ihn ins Gesicht gespuckt haben, also nach der Behandlung hätte ich das Ganze abgebrochen, also ich hätte es abgebrochen. Bei der Behandlung, ich hätte dann nochmal gesagt, Vater, wir müssen nachverhandeln. Für den Haufen, für die Leute mit ihren bösen Absichten, mit ihren bösen Gesinnungen, mit der Bösartigkeit, einfach bösartig. Warum soll ich mir das antun? Da war es so gut im Himmel. Die Bibel sagt ja so schön, und er entäußerte sich und verließ alle Herrlichkeit für dich. Das ist ein Verlustgeschäft erstmal. Aber so ist die Liebe von ihm für dich und für mich. Hey, so tief wie du Schulden hast bei Jesus, da kommst du nie wieder raus aus den Schulden. Ein Trick ist, wenn du bei jemandem Schulden hast, heirate ihn, ja? Also in der Welt. Ja, das ist eine Möglichkeit, ja? Ich weiß nicht, ob früher im Mittelalter so manche Hochzeiten entstanden sind, ja? Wenn man sowieso bei der Familie verschuldet war, dann hat man die Tochter rausgegeben, so, ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist es ja was Ähnliches, ja? Und wir sagen, hey, wir lassen uns in die Familie adoptieren, weil die Schulden, die können wir niemals zurückzahlen. Und dann werden wir auch nicht der Fronarbeiter oder der Sklave von Jesus, eben nicht. Sondern wir bekommen eine neue Identität, wir werden Kind Gottes. Ich weiß nicht, ob ich jemanden heiraten würde, der Schulden hat. Ich weiß nicht, ob ich jemanden adoptieren würde, der total verschuldet ist, aus eigenem Verschulden. Das würde ich mir gut überlegen. Und Jesus sagt, ja. Im Hebräerbrief sagt die Bibel, als wir noch Feinde Gottes waren, hat er uns geliebt. Das ist ganz schön früh. Als wir noch Feinde Gottes waren, hat er uns geliebt. Fakt ist, unser Herz, es braucht Heilung, es braucht Reinigung, Tiefenreinigung. Jahr für Jahr, Woche für Woche. Und das ist unser freier Wille. Wenn wir das vernachlässigen, dann kriegen wir den Dreck irgendwann nicht mehr raus. Unsere Persönlichkeit verändert sich. Wer die Sünde nicht zu Gott bringt, wer seine Schuld nicht zu Gott bringt, wer es nicht einmal macht, wer es nicht regelmäßig macht, Leute, da sammelt sich etwas an. Das ist ungesund. Genauso wie wir Körperhygiene brauchen, brauchen wir eine geistliche Hygiene. Manche Dinge tun wir in unserer Hygiene jeden Tag. Glaub nicht, dass deine Seele anders funktioniert. Ich finde es erschreckend, wie viel Magengeschwüre, Herzprobleme und aus Unvergebenheit entstehen. Eigentlich müsste der Arzt nicht sagen, nehmen Sie die und die Tablette, sondern vergeben Sie Ihrem so und so und so. Und danach kommen sie wieder. Und wenn sie das gemacht haben, dann reden wir über die medizinische Seite. Weil es macht gar keinen Sinn, Leuten Tabletten zu geben, wenn die Ursache nicht behoben wird. Versteht ihr? Du kannst es ja nur dämpfen. Wir brauchen eine Tiefenreinigung. Und bitte sag dir nicht, ich lasse mich gar nicht erst von Jesus reinigen, wenn ich es wert bin. Weil das ist eine völlig falsche Denke. Oder wenn ich gut genug bin oder wenn ich ihm zeige, dass ich es wert bin, lass das einfach. Obwohl du nichts leistest, liebt er dich und will er dich haben und er will dich reinigen. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Er sagt, das, was mich am meisten in meinem Leben begeistert, ist die Beziehung zu Christus. Ich glaube nicht deswegen, weil sein Horizont beschränkt war, das glaube ich nicht, sondern weil er das erlebt hat. Wie konnten diese Christen sagen, hey, wenn wir die Wahl hätten, wir wären wieder in diesem Gefängnis eingesperrt, weil Christus war da. Das lässt uns nur so ein bisschen erahnen. Ich kann mich an eine ältere Dame erinnern, die war kurz vor 100. Ich habe sie besucht und ein paar Wochen später ist sie auch heimgegangen. Und ich habe nicht gewusst, wer das ist und wie sie so reagiert, aber die war richtig gut drauf. Die hat uns angestrahlt. Ihr Körper war schon ziemlich zerfallen, sie hatte starke Schmerzen, sie musste danach wieder sich hinlegen, weil sie nicht mehr konnte. Also der Körper war, der war nichts mehr. Und sie hat auch gesagt, die Hülle, die taugt nichts mehr. Ja? Aber diese Frau hat innerlich gestrahlt. Die hat mich als jungen Mann angestrahlt und sie sagte mir, ja, ich freue mich schon so, ich gehe bald zu meinem Heiland und er wartet schon auf mich und alles ist vorbereitet. Ne? Und ich stand da so mit 20, ich habe keine Ahnung gehabt, wovon sie redet. Und sagt, ja, endlich gehe ich nach Hause zu meinem Heiland. Ist jetzt so schön. Und dann haben wir gesagt, ja, aber du musst noch da sein, für die Enkel beten und so. Und sagt sie, ja, aber das ist das Schlechtere. Ich freue mich auf das Richtige. Und die war schon mit einem Fuß drüben und hat sich geärgert über jede Stunde, wo sie hier noch absitzen muss. Wie würden wir das vorstellen, wie mit einem Seil? Ein Seil, das 10 Meter hat. Wir denken immer, oh, unsere 70, 80, 90, 100 Jahre. Oh, das ist das erfüllte Leben, das ist das Seil. So ein Quatsch. Unser Leben, das ist der Zipfel. Der Anfang des Seils. Die 70, 80, 90, 100 Jahre, die Gott uns schenkt. Danach kommt das Eigentliche. Das hier ist nur die Durchreise. Aber die Perspektive Ewigkeit mit Gott sagt, Gott sagt, ey, mir geht es eigentlich um das, was danach kommt. Da freue ich mich schon mit dir drauf. Auf die Spaziergänge mit Adam und Eva im Paradies, auf die Gespräche, auf das Miteinandersein, auf das Sich-Haben. Sag, hey, das ist das Eigentliche. Und das hier ist so ein, ja, ist Durchreise. Wir sind auf der Durchreise. Paulus, er war nicht lebensmüde, aber er hat Beziehung mit Jesus erlebt. Im 2. Korinther 4, Vers 16, ich lese euch das noch kurz vor. Da wird unser Leben beschrieben als ein Zelt, das zusammenfällt. 2. Korinther 4, 16. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Also der Körper, der wird aufgerieben. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Schon mal so darüber nachgedacht? Über deine Lasten, wenn du sie erlebst? Das, was ich jetzt als richtige Last sehe, sagt er, das, was wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Bald vorüber, diese Perspektive. Ne? Danach, das wird vorübergehen. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit. Das ist nicht, davon wirst du nicht im Fernsehen hören. Das werden sie nicht bei der Tagesschau bringen. Aber Jesus erzählt dir davon. Die Herrlichkeit, die ist vor uns. Und das ist nicht so blabla, das einen beruhigen soll. Das ist etwas, was Paulus, was Stephanus, was diese Leute berichten, was sie geschmeckt haben. Er sagt, eine Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wie kann man einen unsichtbaren Gott und die Ewigkeit, Dinge, die für uns jetzt unsichtbar sind, aber bedeutet ja lange noch nicht, dass sie nicht gibt. Vor 500 Jahren waren sich alle sicher, es gibt keine Bakterien. Vor 500 Jahren waren sich alle sicher, es gibt keine Krankheiten in dem Sinne, die über Körper übertragen werden. Die Ärzte haben erst die Leichen zitiert und danach haben sie die Kinder entbunden, haben sich gewundert, warum die gestorben sind. Die Ärzte haben gesagt, es macht keinen Sinn, die Hände zu waschen, es ist nichts da. Wir sehen es nicht, also ist es nicht da. Und so sind wir Menschen manchmal auch. Ich sehe das, was ich sehe, ich glaube, was ich sehe. Das ist relativ wenig. Befasst sich mit dem Kosmos, befasst sich mit den Sternen. Es ist relativ wenig, was wir so nachts am Himmel sehen im Vergleich zu dem, was da ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Hey, ich wünsche dir, dass du einen Blick geschärft bekommst auf die Ewigkeit. Auf die Ewigkeit mit Gott. Und gestern hatte ich auch dieses Bild, ich wünsche dir, dass du ein Mensch bist mit gepackten Koffern. Im Sinne von, du bist vorbereitet, du hast deine Koffer gepackt und Gott kann zu dir reden und kann dich einsetzen und kann sagen, hier, ich möchte dich da gebrauchen oder ich möchte dich da gebrauchen oder ich möchte dich da gebrauchen oder ich rufe dich ab. Und dass du dann in der Entspannung drin bist, in der Offenheit. Du sagst, okay Gott, wenn du mich dahin rufst, dann gehe ich. Gott, wenn du mich dahin rufst, dann gehe ich. Gott, ich einzige, woran ich hänge, bist du. Wisst ihr, es gibt so verrückte Leute, die heiraten und dann sagt der Ehepartner, morgen wandern wir nach Namibia aus. Und sagen, jo, mach ich. Was ist denn los mit denen? Verrückt, oder? Und er sagte, ja, du, wir gehen nach Sibirien. Oh, Sibirien ist super, klasse. Hallo? Was ist mit denen los? Hey, die sind gepackt. Die sagen, so, mir ist egal, wo wir hingehen. Hauptsache, du bist dabei. Und diese Haltung, weißt du, woran hängen wir alles? An Besitz, an Sachen, an, oh, das muss ich noch pflegen. Und Jesus hat auch Leute berufen. Was haben die gesagt? Ja, Jesus, ich komme sofort mit, aber ich muss noch die Hecke schneiden. Oder Jesus, ich komme mit, aber ich muss noch meine Dokumente ordnen und so, damit die anderen wissen und so. Was sagt Jesus zu denen? Nein, du kommst sofort mit. Lass den Toten das tote Zeug machen, ja? Also geistlich Toten. Lass die sich um Krempel kümmern. Du kommst mit. Ja, aber Herr, ich muss mich da und da drum kümmern. Oder Jesus hat Menschen eingeladen, zum Fest mit ihm zu feiern. Und was sagen die Leute? Du, ich kann gerade nicht, ich habe ein Rind gekauft. Oder ich habe geheiratet, ein Haus gekauft. All diese Dinge sagen, ich kann gar nicht Zeit mit Gott verbringen, weil ich habe gerade das und das. Und dann sagt Jesus, ja, dann lehne ich lieber die Leute von der Straße, die nicht so viel haben, weil die können sich noch für mich begeistern. Wir müssen aufpassen, gell? Woran ist unser Herz dran? Unser Herz sollte wie bei Paulus an Christus hängen. Und wo du vielleicht jemand bist, der es noch gar nicht so begriffen hat, dessen Herz noch nicht an Christus hängt, dann kann ich dich nur einladen, dieses Gebet zu sprechen, zu sagen, Jesus, nimm mein Herz. Wenn ich es bisher nicht kenne, ich will mich kennenlernen und ich will es anders probieren wie bisher. Und wenn du Jesus schon lange kennst, aber merkst irgendwie so, die Begeisterung ist irgendwie weggegangen oder die Ablenkung ist so stark da, man denkt an dieses und jenes da, aber Jesus ist irgendwo auch noch da, mal mehr und mal weniger, dann will ich dich auch mit diesem Abend mal herausfordern, dich an den Herrn zu erinnern. Er sagt ja, so jedes Mal, wenn ihr es nehmt, erinnert euch an mich. Macht mich wieder zu Nummer 1, macht mich wieder zu Priorität. Macht euch bewusst, was für eine Wichtigkeit ich habe. Macht euch bewusst, was ich am Kreuz für euch getan habe. Und so lese ich uns den Text vor. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Vers 26. Zum Abendmahl. Dort lesen wir, es gegen Ende des Evangeliums und auch gegen Ende des Lebens von Jesu. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte. Ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihnen wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Und so werde ich gleich für das Brot und für den Saft beten und wir werden das rumgehen lassen. Wer möchte, kann sich gerne nehmen davon und wartet aber, trinkt es noch nicht und esst es doch nicht, sondern ich gebe euch von vorne ein Zeichen, wenn ich es trinke, dass wir es gemeinsam machen. Einfach als ein Zeichen dafür, hey, jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Teil dieser Einheit. Und so wie diese Missionare, die waren eine Gruppe und sie wurden getrennt und dennoch waren sie eins, weil sie durch Jesus verbunden waren. Und wenn jemand von euch eine Not hat oder eine Krankheit hat oder krank ist, dann macht euch bewusst, wie Jesus sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Das bedeutet tatsächlich, dass wir mit unseren Dingen, die unheil sind, ob das körperlich oder geistlich sind, im Gebet zu Jesus kommen dürfen und sagen können, Jesus, so wie ich dein Brot und diesen Wein trinke, so lass mich auch gesund werden. Mach du mich heil, sei du mein Arzt und lass euch gestärkt werden. Werdet gestärkt. Vater, so bitte ich dich, danke dir für deinen Sohn Jesus und für diesen Leib, den er hat brechen lassen, für dieses Blut, das er vergossen hat, für jede unserer Sünden. Segne diesen Kelch und segne dieses Brot, Herr. Danke dafür, dass wir uns an dich erinnern dürfen, Jesus. Danke für das, was du für mich hast.